Wir machen weiter, gehen jetzt in die späten 80er, frühen 90er. Nochmal zur Erinnerung, die zeitliche Taktung hier berichtet sich ja nach Konsolenveröffentlichung. Also hier kommen dann die Konsolen der vierten Generation raus. Es hat keinen anderen Grund, also 88 bis 93 ist eigentlich zeitgeschichtlich völlig unnötig, diesen Abschnitt zu machen. Da passieren zwar wichtige Dinge, aber eigentlich ist ja so, die große Zäsur ist ja 1989, der Fall der Mauer, in dem dann 1991 zur Auflösung der Sowjetunion der Kalte Krieg beendet wird, auf eine auch ganz kalte Variante. Und die Welt, wie Sie sie auch, also die Welt davor kennen Sie nicht mehr, die Welt der 80er, in der halt dieser Atomkrieg jederzeit vor der Tür stand. Das waren ja ganz merkwürdige Zeiten, aber es war noch klar, wer ist gut und wer ist böse. Es war beiden Seiten klar, wer der Gute und wer der Böse ist. Heute weiß man nicht mehr so genau, wer jetzt die Bösen sind, und irgendwie ist auch inzwischen klar, dass es nicht mehr so eindeutig zu attributieren ist, weil die Medienwelt sich doch deutlich diversifiziert hat. Und das wäre zeitgeschichtlich natürlich so der Punkt, wo man sagen müsste, da endet eine Vorlesung, da geht die nächste los. Für Computerspiele und insbesondere auch für andere Medien ist das natürlich also ein Datum unter mehreren, in denen was passiert. Was wirklich medienhistorisch bedeutsam ist, auch für Spiele, aber auch für Filme, für Fernsehen, für Berichterstattung, für Fotos, ist der Golfkrieg. Der erste Golfkrieg 1990 bis 1991 noch von Bush Senior geführt, in dem, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber in diesem Ausmaße bislang noch nicht bekannte Kontrolle der öffentlichen Wahrnehmung des Krieges stattfand. Zum einen, indem man einfach die Presse kategorisch ausschloss oder diese Embedded Journalists, die durften dann dabei sein, aber eigentlich nur Propaganda machen. Das gibt es natürlich seit der Erfindung der Fotografie, ist die Kriegsfotografie auf beiden Seiten irgendwie so eine zwiespältige Sache. Man braucht Kriegsbilder, um die Gegner zu demoralisieren und die eigenen Triumphe zu feiern. Man will aber auch nicht die Gräuel des Krieges, die Krieg immer mitführt, dokumentiert haben, um die eigene Seite nicht zu demoralisieren. Insofern braucht man immer Fotografen, die zum richtigen Moment auf den Auslöser drücken und dann zum richtigen Moment dann auch mal wegschauen. Nur Fotografen, gerade journalistische Fotografen, machen das halt nicht. Sie sind nicht so einfach zu beeinflussen. Und das hat dann bei dem ersten, also beim Krimkrieg, der ja durch Telegrafie und Fotografie massiv geprägt wurde im 19. Jahrhundert, zu der Frage geführt, okay, wie können wir diese Journalisten da irgendwie so ein bisschen fernhalten? Also das ist, begleitet die Mediengeschichte, Kriegsdokumentation begleitet die Mediengeschichte seit Anbeginn, also seit Leute über Kriege berichten. Und was halt hier im Golfkrieg passiert ist, dass man den Umstand, es gibt Satelliten, also es gibt Satellitentelefone und Fotos, die man sofort verschicken kann. Also man kann die sofort einscannen damals noch und dann verschicken. Also war die Kontrolle sehr viel größer. Und was wir bekommen haben, war diese Darstellung, die Sie heute aus Battlefield und Call of Duty kennen, diese anonymen, chirurgischen, man sieht nur so ein Satellitenbild oder von einem Fernaufklärungsflugzeug in schwarz-grün oder in schwarz-weiß, wo irgendwelche Ziele in so einem Fadenkreuz zu sehen sind und plötzlich ist so ein Lichtblitz und dann ist das Ziel weg. Und diese Vorstellung, dass Krieg eine ganz saubere Geschichte sei, die wird hier zum ersten Mal medial umfänglich inszeniert. Und heute gehört das irgendwie dazu, dass Kriegsbilder, die jetzt irgendwie aus Kriegsgebieten geschossen werden, immer so glatt und sauber aussehen und erst hinterher erfährt man, was da alles Schreckliches passiert ist. Im Golfkrieg war es nicht anders, aber man sah, vielleicht auch weil die Medien reflexiver wurden, selbstreflexiver, es gab neben der Berichterstattung über den Krieg auch immer eine Berichterstattung über die Berichterstattung. Und das ist vielleicht so ein typisches Merkmal der 90er, diese Selbstreflexivität, Selbstironie und Reflexion der vorangehenden Zeit. Was ich allerdings nicht lesen möchte in der Klausur, das lese ich immer. Die 90er Jahre waren geprägt vom Fall der Mauer, Auflösung der Sowjetunion und vom Golfkrieg. So bitte verstehen Sie diese Folien nicht. Das ist nicht die Zeitgeschichte, das sind die drei wesentlichen Punkte und das muss man dann so runterrattern. Schreiben Sie lieber gar nichts dafür, wenn Sie das nicht in den Kontext bringen können, was Sie im Folgenden schreiben. Ich bringe so ein paar Schlaglichter. Wenn Sie sich für den Übergang der 80er in die 90er interessieren, dann lesen Sie entsprechende Passagen nach. Aber bitte nicht einfach so, weil es in den Folien, der Kubek hat das aber gesagt und das ist jetzt das Wissen, was den irgendwie ausmacht. Das sind hier drei Schlaglichter, auf die ich dann im Folgenden mal kommen will. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Das ist wirklich für die, ich meine, sie sind alle in den 90ern geboren, für sie ist das halt die Welt, in der sie leben. Aber in so einem historischen Überblick ist das eine entscheidende Zäsur gewesen, die dann wiederum also mit dafür verantwortlich war, dass die Welt so ist, wie die, in der sie jetzt leben. So, dann kulturelle Kontexte für die Medien- und Spielegeschichte, also die Geschichte der digitalen Medien in dieser Zeit zwischen Ende der 80er, Anfang der 90er. Im Science-Fiction erleben wir die Renaissance der Computergrafik, wenn Sie so wollen. Abyss von James Cameron 1989, hatte ich ja schon mal erwähnt, bringt die Computergrafik in einer Form, die massenkompatibel war. Wir haben ja so diese zwei, drei Filme gesehen, die mit Computergrafik weitergearbeitet haben, nach dem Tron-Debakel. Aber jetzt ist das vergessen und Abyss zeigt, dass man Computergrafik als Visual Effect einsetzen kann. Also Visual Effect im Gegensatz zum Special Effect. Special Effect wird am Set gedreht, irgendwie Pyrotechnik, Puppen, irgendetwas, was halt direkt in der Kamera gefilmt wird. Visual Effects passiert in der Postproduktion. Da wird am Set gar nichts gefilmt oder eben nur die Reaktion der Schauspieler und in der Postproduktion wird dann der Effekt eingefügt. So, in Abyss 1989 eben diese Visualisierung von Wasser und zum ersten Mal der Morphing-Effekt, dass sich so eine Computergrafik verändert und hier das Gesicht der Darstellerin annimmt als Zeichen der Kontaktaufnahme einer außerirdischen, in dem Fall einer Unterwasserzivilisation. Und in Terminator 2 von 1991 wird es dann noch virtuoser umgesetzt und selbstverständlicher in den Film integriert. Und das sind beides Cameron-Filme, die den Weg der Computergrafik erstmal im fantastischen Film und dann später auch im nicht-fantastischen Film freigeben. Also man sieht, es ist kein Kassengift, die Leute blieben nicht raus, also die Leute mochten Tron nicht wegen der Computergrafik, nicht, sondern es gab wohl andere Probleme. Und man kann Filme auch mit Computergrafik kommerziell erfolgreich gestalten. Das war die Botschaft, die von diesem Film ausging, zumindest an die Produzenten in Hollywood. Und das Werkzeug war jetzt auch so weit, dass man glaubwürdige Visual Effects erzeugen konnte. Ich habe jetzt in dem Bereich regelmäßig auch unten noch so ein paar Adaptionen von Spielen, also Spieladaptionen von diesen Filmen eingeblendet. Die Auseinandersetzung mit Filmstoffen ist selbstverständlich, also liegt bei Spielen, geht das weiter zurück. Wir sehen aber zunehmend solche, es gibt einen Film, da müssen wir sofort das Spiel dazu machen. Das haben wir bei E.T. gesehen, bei E.T. führt es zum Crash der Konsolenindustrie 83. Das Problem bei Computerspieladaptionen von Filmen ist, dass die Spiele sehr schlecht sind in der Regel. Das hat sich erst irgendwie um die Nullerjahre hat sich das substanziell geändert. Was man in der Regel macht, man nimmt ein bekanntes Genre, also hier so ein Shooter, das ist dann so ein tatsächlich auch so ein Arcade-Spiel, wo Sie mit so einer Raygun auf den Bildschirm zielen müssen. Also man nimmt irgendein Genre, was schon sich bewiesen, bewährt hat, was funktioniert, nimmt eine Szene des Films oder ein paar Szenen des Films und leiert die in diesem Genre durch. Da muss halt, ich meine, im Terminator wird viel geschossen, aber der Film zieht seine Kraft nicht aus den Actionsequenzen, sondern tatsächlich in dem Fall auch aus der Narration. Und das wird in dem Spiel halt, ist völlig egal, da wird halt nur noch geschossen. Das hat nichts, also das Einzige, was daran eine Adaption ist, dass sie die visuellen Elemente nehmen und im Grunde genommen bei dem nächsten Spiel können sie halt andere visuelle Elemente draufpacken und haben das gleiche Spiel, aber es ist dann halt eine Robocop-Adaption oder was auch immer. Also Robocop haben sie tatsächlich auch eine Adaption, also Robocop 2 hier, in dem Fall halt so ein Run-and-Gun-Spiel. Also Robocop 2 ist also für unsere Zwecke relevant, weil sie hier wieder eine 3D-Grafik haben, eine visuelle Animation von einem animierten Gesicht. Also das ist, in dem Fall haben sie auch neue Shader, es gab schon in Terminator, also in Terminator 2 ist ja dann 91, in Robocop 2 von 1990 wird wieder ein Charakter, in dem Fall irgendwie so eine böse KI wird visualisiert. Wir haben schon Gesichter gesehen in Future World und Westworld, jetzt hat man aber ein animiertes Gesicht mit Mimik und dem Versuch einer Mimik. Total Recall von 1990, auch so ein Schwarzenegger-Film, auch das sind ja die großen Namen in den 90ern im Actionfilm, haben sie so eine Röntgenszene, wo der irgendwie durch so ein, also gibt es eine Menge Computergrafik und besonders bemerkenswert war diese Szene, wo sie nämlich mit Motion Capturing, vielleicht soll ich die Ihnen mal einfach zeigen, Total Recall Visual Effects. Moment, ich gebe Ihnen das gleich. Wenn ich es Ihnen zeigen kann. Oh, kein Ton.
Nicht, dass der richtig wäre. Aber. Das ist allerdings ein anderer Effekt, das ist so eine geschickte Maskierung. Ich habe leider.
Ja, das gehört auch dazu, das sind einfach Ausdrucksformen. Genau, so lasse ich mal stehen, dieses Bild. Das war, also jeder, jetzt fängt das an, der Cameron hat das Tor geöffnet und jetzt musste jeder Film, ob Science Fiction oder Fantasy, der mit Computergrafik kam, mehr liefern als der Vorgänger. Also dieses visuelle Aufrüsten beginnt an dieser Stelle, Anfang der 90er, und jeder Film musste dann, also das Budget ging in die Höhe, und heutzutage haben sie ja Filme, die komplett am Computer entstehen, beziehungsweise im Studio vor Greenscreen-Wänden. Also das prägt, ansonsten ist Science-Fiction-Film bis zum Revival von Star Wars in dieser Zeit jetzt nicht so bedeutend. Horror geht vielleicht mit dem Schweigen der Lämmer weg von dem Last Girl Standing, irgendwie der psychopathische Serienmörder, der Teenagergruppen auslöscht, und über in so ein, einerseits wird es also atmosphärischer Horror. Im Schweigen der Lämmer kommt dieser Figur des, sie haben wieder den psychopathischen Mörder, diesmal ist er aber nicht irgendein Verrückter mit einer Maske, sondern sie haben halt diesen Hannibal Lecter, der auftaucht, und das Ganze wird gar nicht so sehr auf diesen Schockmoment, dieses irgendwie Messer jagt er hinterher, sondern es gibt einige sehr brutale Szenen, und ansonsten wird es atmosphärisch dichter. Candyman macht es auf seine Art und Weise, dass sie so eine Figur heraufbeschwören, Urban Legends daneben, und gar nicht so sehr die Splatter-Effekte haben, sondern den Horror so ein bisschen nach innen verlagern. Dracula wäre jetzt so eine der weiteren Vampir-Adaptionen, die dann ein DOS Spiel bekommen, in dem Fall so ein First-Person-Shooter von 93. Also kurz nach Doom kam es dann die ersten Versuche, Dracula als Thema in dieses eigentlich neues Genre. Wir hatten ja schon, also das sehen wir dann später noch, Castle Wolfenstein und Doom sind so die ersten First-Person-Shooter, die kommerziell erfolgreich werden, und sofort wird dieses Genre genommen. Dann nehmen sie halt, also wenn sie den Film kennen, Dracula ist ja nun nicht wirklich so ein Spiel, wo sie ständig gegen irgendwelche Vampire und Skelette kämpfen. Man nimmt wieder eine Szene und versucht daraus ein Spiel zu machen. Was gut läuft in dieser Zeit sind Abenteuerfilme. Sie haben Indiana Jones, The Last Crusade, also die Indiana Jones Franchise geht erstmal zu Ende. Die erste Trilogie ist dann zu Ende. Es wird ja noch lange dauern, bis der vierte Teil rauskommt. Batman gibt ein Revival und löst den Boom der Superheldenfilme aus. Es gab immer schon Batman-Verfilmungen, dann gab es Spider-Man und Superman in den 80ern, das war aber alles so meh, irgendwie nicht sehr erfolgreich. Und Tim Burton schafft es mit Batman von 89 irgendwie das Superhelden-Genre neu zu beleben, und das führt dann in den 90ern zu regelmäßigen Verfilmungen, und inzwischen gibt es ja nun keinen Sommer ohne irgendwelche Superhelden-Epen. Also derzeit gibt es, glaube ich, 30 Filme noch in der Mache, und jetzt werden die ganzen Helden der Comics aus den 70ern und 80ern ausgekramt, damit man noch irgendeine Geschichte zu erzählen hat. Und auf der anderen Seite Jurassic Park, auch hier setzt Steven Spielberg visuell Maßstäbe mit animierten Dinosauriern, die fast aussehen wie echt. Also da versucht man eben nicht so Science Fiction, sondern hier geht man mal in den Bereich des fantastischen Abenteuers. Und wir stehen kurz davor, Mammuts zu klonen, weil sie ja Mammutblut gefunden haben. Durch die globale Erwärmung taut die Tundra auf und dadurch werden immer mehr Mammutleichen freigelegt, die gut erhalten sind. Und jetzt können sie demnächst, haben sie irgendwie Zellen gefunden, DNA-Material, und bald werden wir die ersten Mammuts im Zoo anschauen können. Und dann wird Jurassic Park, also wir sind so dicht vor Jurassic Park, wenn Sie wollen. Brauchen wir nur noch Saurierblut in eingefrorenen Mücken. So, Indiana Jones hat entsprechend viele License, also als Franchise Computerspiele lizenzierend. Sehen Sie hier so die erste von zwei Seiten. Alles Spiele, die um Indiana Jones drin aufgebaut sind. Seit 1982 ging es los mit Raiders of the Lost Ark. Das sehen Sie da oben auf dem Atari. Ein furchtbar schlechtes Spiel, was aber versucht, wieder typische Szenen zu nehmen. Was ich anbiete, sind natürlich Plattformspiele. Der Indiana Jones klettert halt durch seine Höhlen und Verliese. Lucas hat es geschafft, eine sehr schöne Adaption als Point-and-Click-Adventure, in der sie nicht nur diese ikonischen Bilder des Films wiederfinden, sondern eigentlich die komplette Filmnarration. Da eignen sich Adventures viel besser dazu. Also auch die Suche im Museum, die Diskussion mit Kollegen, die Szenen in Venedig. Also alles, wo es nicht nur darum geht, von A nach B zu kommen, sondern wo irgendwelche Spuren gefunden werden müssen, wo Rätsel gelöst werden. Das eignet sich sehr gut im Adventure. Und Sie können The Last Crusade als Spiel und den Film nebeneinander abspielen lassen. Und in vielen Bereichen läuft es wirklich parallel. Gleiche Einstellungen, gleiche Szenenfolge, Schnittfolge. Also das funktioniert als Spiel sehr gut. Batman hat ähnlich viele Lizenzen, also eher mehr. Und hat ja durch seine Arkham-Reihe und auch durch die Christopher Nolan-Verfilmungen auch den Weg in die Nullerjahre und in die Zehnerjahre geschafft. Indiana Jones war das nicht vergönnt. Der hat zwar einen vierten Teil bekommen, aber das ist halt ein vierter Teil. Also das kann man nicht als erfolgreiche Fortsetzung der Franchise sehen. Es hängt vielleicht doch zu sehr an Harrison Ford, und der wird nur nicht jünger. Batman kann man regelmäßig austauschen, wie James Bond. James Bond, da wechselt man den Hauptdarsteller aus und alle anderen auch, und die Geschichte wird fortgeführt. Bei Batman geht es auch, bei Indiana Jones funktioniert es nicht. Auch Jurassic Park hat regelmäßig Revivals. Es fängt 93 an und geht dann bis 2011. Und ich glaube, es ist gerade wieder ein irgendwie ein Jurassic Park Spiel in der Mache. Und das zeigt auch, erfolgreiche Filme lösen ganz viele Spiele aus. Auf jeden Plattformen. Es wird mit verschiedenen Spielmechaniken gearbeitet. Nehmen wir eher den Third-Person-Shooter, ein Rollenspiel, First-Person-Shooter, Adventure-Spiel. Vielleicht auch ein Rennspiel. Bei Batman und James Bond gibt es dann einfach nur Spiele, wo sie halt die typische Rennspielmechanik nutzen. Es ist so, medial ist das noch wenig gehaltvoll, weil die Konsolen in der Zeit auch noch nicht so viel hergeben. Aber der Versuch, wie kann ich eigentlich von einem Medium in ein anderes wechseln, also diese ganzen Intermedialitätsfragen, die man sich auch stellen kann, Herr der Ringe, ist das eine Buchverfilmung oder nicht? Oder jetzt ganz spannend, Game of Thrones. Was machen wir eigentlich, wenn in der fünften Staffel Geschichten erzählt werden, die im Buch noch nicht vorkommen? Das gibt es ja eigentlich nicht. Eigentlich gibt es ja immer so das Urwerk und dann gibt es die entsprechenden Adaptionen. Aber was machen Sie, wenn die Adaption durch Schreibblockaden des Autors irgendwie den Urtext überholen und es Dinge erzählt werden, die es im Buch noch gar nicht gibt? Wer hat dann eigentlich die Definitionshoheit über die Geschichte? Diese Fragen stellt sich jetzt zum ersten Mal. Mal sehen, wie die beantwortet wird. Hier ist klar, die Definitionshoheit der Kanon liegt im Film. Und die Spiele können sehen, dass sie da ein paar Brocken irgendwie von mitnehmen. Aber dass Spiele selber so ein Universum, so ein narratives Universum voranbringen, das geschieht hier noch nicht. Das wird dann bei Star Wars geschehen, wo es dann Spiele gibt, die das Universum erweitern. Aber weder Jurassic Park eignet sich dafür, also, oder Batman. Also man kann andere Geschichten erzählen, aber das hat keine Auswirkung auf das Batman-Universum. Vielleicht diese Arkham-Reihe, die ändert das so ein bisschen. Fantasy Ende der 80er liegt da nieder. Willow wäre noch zu nennen, da gibt es dann auch ein paar Visual Effects, die ganz interessant sind. Es gibt die erste Verfilmung eines Computerspiels, 93. Also es gibt nicht nur die Adaption in die eine Richtung, dass Spiele Filme versuchen zu imitieren, sondern auch andersherum. Können Sie mich eigentlich noch hören über die... Ah, Sie hören mich, deswegen sind Sie so laut. Jetzt hören Sie mich wieder besser. Jetzt habe ich wieder die Luft halt. Also Super Mario Bros. 93, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und also die ganzen Schauspieler schämen sich dafür, dass sie da jemals teilgenommen haben. Ist so trashig, dass es schon wieder interessant ist, was man aus dieser Super Mario Franchise versuchte zu machen. Aber also richtig empfehlen kann ich ihn nicht. Ist vielleicht filmhistorisch deswegen für diese Vorlesung interessant, weil es zum ersten Mal die Adaption in die andere Richtung ist. Viel spannender, medienhistorisch, ist aber Groundhog Day. Die gleiche Geschichte, also dieser Tag, der sich immer wiederholt. Ich weiß nicht, also ist mir nicht bekannt, dass Drehbuchautor oder Regisseur irgendwie leidenschaftliche Computerspieler waren, aber die ganze Story erinnert so sehr an Spiele. Und jetzt haben sie ja, vor kurzem gab es auch den mit Tom Cruise, Edge of Tomorrow, den Film, der wirklich wie so ein Halo-Shooter funktioniert. Also sie haben hier die Story, dass eben der arrogante, selbstverliebte Moderator in so eine Kleinstadt kommt, wo er aus Strafgründen das Erscheinen dieses Murmeltiers filmen soll, was immer den Frühling ankündigt oder die Wettervorhersage trifft. Der ist total gelangweilt, reißt das dann irgendwie ab und will wieder gehen und wacht am nächsten Tag wieder an diesem Tag auf. Also er legt sich ins Bett und schläft ein und wacht auf und der Tag beginnt von vorne. Und das muss er halt erstmal verstehen. Dann versucht er dem zu entkommen durch allerlei Selbstmorde und nichts funktioniert. Er wacht immer an diesem Tag auf und er schafft es erst, nachdem er die Hauptdarstellerin ins Bett kriegt. Also es ist wieder eine etwas ein komischer Plotpoint, aber letztlich muss er sie da, und das ist halt so der Engel auf Erden, und er muss sie davon überzeugen, dass das ein toller Kerl ist. Und das in 24 Stunden. Und ja, man weiß nicht, wie viele Millionen Jahre er dafür gebraucht hat, aber er ist die einzige Figur, die eine charakterliche Veränderung durchmachen, und die Welt bleibt immer gleich, weil es immer die gleiche Welt ist. Und ganz am Ende schafft er es, dass sie sich nur einen Tag in ihn verliebt, nachdem sie ihn für ein totales Arschloch gehalten hat, überzeugt er sie und sie liegen dann irgendwie zusammen und dann geht der Tag weiter. Also das Ende war so ein bisschen, ist da ein bisschen sehr eigenartig, so diese Trophäe zu gewinnen, aber die Geschichte ist wirklich sehr raffiniert erzählt, wie er versucht, sich mit dieser Situation zu arrangieren. Der Tom Cruise-Film ist da etwas, da müssen sie halt die Aliens besiegen. Also auch er kriegt die Frau, der Tom Cruise, aber das ist nicht so. Das eine ist ein Nebenziel, Sidequest. Hier ist es irgendwie die Mainquest. Und in Edge of Tomorrow geht es aber darum, die Alien-Invasion abzuwehren, und die Frau ist dann noch so ein Bonus dazu. Aber über Frauendarstellungen in Hollywood rede ich jetzt nicht. Ist interessant hier für uns eben diese Levelstruktur in Computerspielen. Sie müssen das Ziel erreichen, ansonsten müssen sie halt immer von vorne anfangen. Jeder Computerspieler in der Zeit vor allem kennt dieses Gefühl, also sein Groundhog Day, weil er es nicht geschafft hat, das Spielziel zu erreichen. Und der Level wird nochmal neu gestartet und alles ist gleich und alle Dialoge werden neu geführt und alle tun so, als würde man ihnen zum ersten Mal begegnen und man selber versucht nur diesen Skip-Dialog-Button zu finden, weil man diese Cutscene und diese Sequenz schon so oft gesehen hat. Und Spiele in dieser Zeit machen diesen Fehler. Heutzutage erlauben sie ihnen ja zumindest dann die Filmsequenzen zu überspringen, wenn sie sie schon fünfmal gesehen haben. Groß wird der Actionfilm rauskommen, Quentin Tarantino mit Reservoir Dogs und dann 94 mit Pulp Fiction, der nicht nur den Actionfilm neu belebt, also der kommt da weg von den Schwarzenegger, Stallone und Jean-Claude Van Damme, also der einsame Kerl, der sich gegen ganze Armeen zur Wehr setzt. Das war durch, das funktionierte in den 90ern nicht mehr so gut, weil man das Gefühl hat, dass, also natürlich gibt es das auf dieser B-Movie-Schiene weiterhin, gibt es ja bis heute, aber so als cineastische Entwicklung dieses Genres war da nichts mehr rauszuholen. Da gibt es zwei Strategien, die andere zeige ich Ihnen später. Der Action, also was Tarantino macht, ist einerseits narrativ, arbeitet er sehr viel mit Zitaten und Versatzmustern und dann arbeitet er nicht linear. Also gerade Pulp Fiction, in dem episodisch verschiedene Charaktere miteinander verwoben werden, in denen die Zeit und die Raumstruktur aufgehoben wird und der Zuschauer viel mehr Leistung bringen muss, um aus dem Plot die Story zu rekonstruieren. Einfach weil zum Teil, da wird eben eine Figur erschossen und zwei Episoden später ist sie wieder da und dann muss man erstmal wissen, wo ist das zeitlich einzuordnen und tatsächlich, was da passiert, haben wir doch da hinten schon mal gesehen. Und diese Form einerseits Selbstreferenzialität auf Actionfilme durch viele Zitate und auch Schauspieler, die dann auftauchen. Andererseits so eine nichtlineare Erzählstruktur leitet so ein bisschen den postmodernen Actionfilm ein, weswegen Pulp Fiction bis heute so sehr oft referenziert wird. Oliver Stone mit Natural Born Killers versucht dann auch das Innenleben dieser eigentlich sonst bösen Gegenspieler mal zu beleuchten und den Massenmörder oder den Mörder Natural Born Killers irgendwie als verständliche Figur darzustellen und nicht einfach als ein Hindernis, was dann der Hauptdarsteller besiegen muss. Also im Actionfilm passiert in den 90ern eigentlich das Spannendste in der Zeit und ansonsten das, was wir heute auch sehen, wenn Hollywood nichts einfällt, dann drehen sie halt Teil 2 oder Teil 3 oder Teil 4, Predator 2, Robocop 2, Zurück in die Zukunft 1, 2, 3 oder 2, Teil 3 kommt dann 1990 raus, Alien Teil 3, Rocky 5, Gremlins 2, Lethal Weapons 3, also diese erfolgreich, man dreht einen Film nochmal so lange, bis das Publikum ihn echt nicht mehr sehen kann. Das gehört Anfang der 90er auch schon zum fantastischen Film dazu. Und man wartet immer auf so einen Moment, wo man das Gefühl hat, okay, da kommt echt was Neues und dann hängt man sich an den dran. Und entsprechend gibt es dann Computerspieladaptionen zu Predator, Robocop, Back to the Future und Alien, die entsprechend schlecht sind. Und natürlich das Medium-Computerspiel auch also schlecht darstellen stehen lassen, weil so ein Film funktioniert, die Leute gehen ins Kino, dann wollen sie das kaufen auf der Konsole. Das Problem war, wie schon in den 80ern, bitte zum Filmstart das Spiel produzieren, aber man hat nur 3 Monate Zeit, weil erst dann die entsprechenden Bilder vorliegen. Das Spiel wird schlecht, sodass insgesamt der Eindruck entsteht, das ist Shovelware, also die kann man mit der Schaufel dann irgendwie zwar einsammeln, aber haben keinen spielerischen Wert und das wird dann übertragen auf das gesamte Medium. Also der schlechte Ruf von Computerspielen geht unter anderem auf solche schlechten Filmadaptionen zurück und es blieb das Gefühl, Film und Spiel, das geht nicht zusammen. Spiele sind nicht narrativ, Spiele können keine Geschichten erzählen, das kann Kino viel besser, aber dafür sind Spiele irgendwie halt interaktive Action-Szenen, nur reicht es nicht aus, um irgendwie als Medium ernst genommen zu werden. Und das andere, also die andere Art und Weise des Umgangs mit Actionfilmen oder mit Kino, das hatte ich schon in der Ästhetik, im ästhetischen Teil erwähnt, ist diese Selbstreferenz durchbrechen der vierten Wand und diese Selbstzitation. Also Demolition Man, da trifft er nochmal Stallone auf Wesley Snipes, der aber ständig mit diesen Tropen des Actionkinos spielt, weil eher so der harte Cop kommt in die Zukunft, also wird irgendwie eingefroren und der super Bösewicht wird auch eingefroren und die kommen in die Zukunft, da sind alle friedlich. So, und jetzt kommen da so zwei harte Action-Typen aus den 80ern ins Jahr 2000 irgendwas und benehmen sich halt wie in so einem Actionfilm aus den 80ern und treffen auf eine Bevölkerung, die das nur aus den Filmen kennt oder überhaupt nicht mehr kennt. Und da wird ständig erklärt, warum die sich jetzt so benehmen und was dieser Film versucht, manchmal gelingt es ihm auch, aber meistens nicht, ist zu erklären, warum Actionfilme so sind, wie sie sind. Das ist eigentlich so die versteckte Narration in dem Film, während sie versuchen zu erklären, warum sie so handeln, wie sie handeln, erklären sie, warum Actionfilme so sind, wie sie sind. Last Action Hero mit Schwarzenegger nimmt dieses Thema auch auf, macht es aber cleverer, indem ein Junge, der halt immer diese Schwarzenegger-Filme liebt, in diesen Film gesaugt wird und dem dortigen Held klar macht, der ist halt Schwarzenegger als er selbst, dem dortigen Schauspieler klar macht, dass er nur in einem Film ist und dass er aber rauskommen muss aus dem Film, um die Welt zu retten. Und also das ist dieses Durchbrechen der vierten Wand und auch das spielt ständig mit den Tropen des Action-Kinos und in True Lies von 94 findet der Actionfilm dann sozusagen seine neue Sprache, indem er weiß, okay, wir sind ein Actionfilm und wir inszenieren es auch als solchen, aber immer mit so einem Augenzwinkern. Und das ist so eigentlich das, was die 90er ausmacht, so ein selbstironischer Blick aus dem Gefühl heraus, eigentlich ist doch schon alles gesagt worden oder jeder Film ist eigentlich schon gedreht worden. Was wir machen können, ist, wir können den Film nochmal drehen, so ein bisschen anders, also wir variieren die Grundgeschichte und wir tauschen die Assets aus, aber die narrative Struktur bleibt die gleiche. Aber was wir machen können, wir können dem Zuschauer zeigen, dass wir wissen, dass wir hier die Geschichte nochmal erzählen. Und diese Form von Selbstironie, die den 80ern so fehlten, das macht das Kino, also zumindest dieses fantastische Unterhaltungskino, Das macht das Kino in den 90ern aus und bis heute ist dieser Trend ungebrochen. Vielleicht bestes Beispiel Kung Fury. Letzte Woche ist es ja erschienen, müssen Sie dringend schauen, wenn Sie Trashfilme der 80er lieben. Ist so ein bisschen eigentlich für die letzte Vorlesung gedacht, aber da ist es halt noch nicht erschienen. Allein, also da finden Sie fast jeden Actionfilm aus den 80ern zitiert, ist ein bisschen zu dicht, also er bemüht sich zu sehr trashig zu sein, aber es gelingt ihm und es ist schon ein sehenswertes Stück Independent, über Kickstarter finanzierte Independent-Kinoproduktion und ist irgendwie mehr 80er als die 80er jemals waren. Es gibt auch so ein Spiel, Blood Dragon heißt es, von den Far Cry-Machern, das auch so im Prinzip so ein Shooter ist mit der grafischen Repräsentation von Spielen aus den 80ern. Ganz großartig. Und das ist so dieser Übergang. Also es gibt noch Filme hier in den späten 80ern, frühen 90ern, gibt es noch Filme, die sich ernst nehmen. Also gerade diese Sequels und Sequels von Sequels. Die wollen eine Geschichte erzählen und hoffen, dass sie als Publikum diese Geschichte frisch und neu finden. Wir sind in dieser Eskalationsschleife, wir brauchen mehr Visual Effects, wir brauchen mehr Action irgendwie, aber also der Produktionswert wird zu hoch und das Risiko eines Flops wird zu groß, sodass man auf bewährte Schemata setzt. Im Prinzip das, was wir heute auch haben. Noch ein Superheldenfilm muss es sein und noch mehr Visual Effects müssen es sein und irgendwie die Story. Man geht aber raus aus dem Kino, so Age of Ultron, dieses kenne ich nicht, habe ich aber schon mal gesehen. Dieses Gefühl stellt sich ein, wenn also so ein Medium vor einer Umbruchsphase steht. Mehr als 500 Millionen in den Film zu investieren, ist glatter Wahnsinn. Wenn der floppt, dann ist das ganze Studio bankrott. Man riskiert nichts mehr, man produziert immer das Gleiche, weil man hofft, dass das Publikum es schon nicht merkt oder dass es erst beim übernächsten Film keine Lust mehr hat. Und man wartet auf irgendwie die, vielleicht gibt es ja bald so die Abkehr von dem Fantastischen und wir haben wieder so einen Realistisch-Schub. Also es braucht einen tollen Film, der vielleicht die neue Welle des sozialen realistischen Film auslöst, so wie New Hollywood in den 70ern. Das braucht es in den 90ern. Also wie gesagt, der sich ernst nehmende Actionfilm wird zum B-Movie und der selbstreferenzielle, ironische Film, das wird die neue Referenz. Und Tarantino macht es auf seine Art und Weise über diese Zitatkultur oder Filme, die wissen, dass sie Filme sind und das dem Publikum auch klar macht. So, abseits der Filme gibt es zwei wichtige kulturelle Strömungen in dieser Zeit. Die Demoszene, die schon aus den 80er Jahren kommt, und Magic the Gathering. Moment, da kann ich ihn aber noch. Also Demos sind von Spielecrackern und das gehört halt zum guten Ton in den 80ern und in den 90ern, dass Spiele für Homecomputer weitergegeben werden. Einfach weil sie auch zu teuer waren und die Leute, die diese Computer hatten, sich vielfach die Originale nicht leisten konnten. Und dann gab es Gruppen, die halt diese Spiele von dem Kopierschutz, dem rudimentären befreien und davor aber ein Intro setzen. Und das müssen Sie sich vorstellen, es gibt ja nicht viel Speicherplatz. Also muss man auf wenigen Kilobyte halt noch irgendwelche grafischen, musikalischen Ideen unterbringen, dabei auch noch sagen, wer man ist und dass die anderen Release-Gruppen alle totale Lamer sind. Das fängt hier an. Und was sich in den Ende der 80er, Anfang der 90er abspaltet, ist die Szene, die sagt, eigentlich, das Cracken ist uns eigentlich egal und uns geht es auch nicht um das Spiel, wir wollen aber diese Intros machen. Und es entwickelt sich halt so eine Demoszene, dann muss ich das hier mal wieder stoppen, weil das können Sie sich anschauen, mit der typischen, achso, die Musik, das ist so typische Chiptunes der späteren Homecomputer-Zeit. Also C64 und Amiga sind so typischerweise da die Referenzen. Moment. So, also diese Demoszene, die macht sich selbstständig und hat bis heute, ist das so eine Teilkultur, die Wettbewerbe machen, dass man eine Demo in nur 64 Kilobyte schreibt. Also das sind absurd kleine Speichermengen, die da benutzt werden, um zu zeigen, was man alles an Spielen oder an Filmen, prozeduralen Tönen und so alles unterbringt. Das fängt an und prägt natürlich dann auch so, also die braucht man dann später wieder bei den Webspielen, wo es wirklich wieder um wenig Speicher geht. Da sind diese Fähigkeiten wieder sehr gefragt. Und es ist auch so eine eigene ästhetische Spielart der digitalen Kunst geworden. So, und das andere große, also jetzt spielkulturell Ding in den 90ern, ist eine ganz neue Gattung von Spielen. Wir hatten ja Brett- und Kartenspiele, kein Problem, aber jetzt kommen Sammelkartenspiele. Das sind Spiele, die Sie nicht vollständig erwerben. Also für jeden Publisher ist das ein Traum, das ist eine Gelddruckmaschine und das ist Magic bis heute ja auch. Und das andere ist dann Pokémon, die Pokémon-Sammelkarten, die genauso erfolgreich laufen. Und inzwischen gibt es so viele Sammelkarten, dass es so eine, es gibt eine Sammelkartenverschmutzung. Überall will ihn jemand Sammelkarten andrehen. Vielfach sind das auch nur noch so Panini-Sticker. Aber dass man, also diese Sammelbildchen gab es schon von ihren Fußballfans oder von ihrer Lieblingsfernsehserie, aber jetzt ist das Ganze spielbar. Und sie müssen diese Zusatzkarten kaufen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So, und das ist eine neue Spielgattung, die da auftaucht, die zusammen dann mit Pokémon, da kommen wir aber nächste Woche drauf, ganz, also auch neue Käuferschichten erschließt. Man kauft nicht ein Spiel und hat es, sondern man kauft ein Spiel regelmäßig, man abonniert ein Spiel und kauft regelmäßig irgendwelche Add-ons, so dann downloadable Content. Inzwischen gibt es so seit ein paar Jahren gibt es zunehmend Computersammelkartenspiele, so Hearthstone wäre so ein Ding, aber Magic gibt es schon länger auf dem Computer, aber dass man vielfach dazu übergeht, seine Sammelkarten nicht mal mehr als Papierversion zu haben, sondern sehr viel Mühe darauf aufbringt, irgendwie im Computer schöne Sprites zu bekommen oder schöne JPEGs, mit denen man halt auch spielen kann. Das ist ein cleverer Zug, weil sich die Firmen die Produktionskosten sparen können, aber die User genauso viel Geld ausgeben wie vorher. Und auch da gibt es, also das ist so eine, wenn man will, ist das ein neues Computerspiel-Genre, das Sammelkartenspiel, was jetzt wirklich zum Genre wird, weil es doch sehr viele Angebote gibt, die dann wiederum geschnitten werden mit anderen oder verschnitten werden mit anderen Genres, sodass man eben nicht nur Sammelkarten spielt, sondern sie haben sowas in, wie hieß das, Skylanders. In Skylanders haben sie, das ist erstmal ein normales Action-Adventure, aber dann finden sie auch Karten, die sie in dem internen Kartenspiel benutzen können. Und The Witcher 3 macht das ja jetzt auch. Sie haben einerseits eben ihr Rollenspiel und auf der anderen Seite ist in The Witcher integriert ein Sammelkartenspiel. Vielleicht auch, weil es letztlich einfach zu implementieren ist, kann man das so als Minispiel mit integrieren und dann kann man irgendwann auch das Sammelkartenspiel verkaufen. Also als Kartendeck. So, was passiert medientechnisch in dieser Zeit? Auch da die größte Zäsur 89 ist die Erfindung des World Wide Web. Wir haben ja immer so ein bisschen die Geschichte des Internets verfolgt, das in den 60ern losging als ARPANET, dann Anfang der 70er zu so Dingen wie E-Mail und FTP und sowas geführt hat. Aber das, was Sie heute als das Internet kennen und was vielfach als das Internet bezeichnet wird, ist das World Wide Web. Das ist ein Dienst unter vielen. Und es war 89 auch so gedacht. Tim Berners-Lee im Kernforschungszentrum im CERN in Zürich. Und der hatte die Aufgabe, es gibt so viele Gastforscher, die kommen aus der ganzen Welt, die bleiben ein paar Wochen, ein paar Monate, da sind die wieder weg. Und alles, was sie gemacht haben, ist dann in irgendwelchen Ordnern und irgendwelchen Archiven verschwunden. Wir hätten aber gerne die Ergebnisse, die Protokolle der Sitzungen, die Forschungssettings, die Notizen, die sie gemacht haben, die sind ja schon digital in irgendwelchen Word-Dokumenten verfügbar oder in irgendwelchen Dokumenten. Häufig nicht Word, weil da gar nicht Microsoft liegt. Aber diese Dokumente sind nicht mehr verfügbar, die liegen halt dann auf irgendwelchen Computern. Und was Tim Berners-Lee, der schaute sich die Geschichte des Hypertextes an. Das ist eine lange Geschichte, die geht zurück bis zum Zweiten Weltkrieg und Forschungen, wie man Wissen organisiert. Vannevar Bush habe ich mir, glaube ich, auch gezeigt im Mimex. Also das ist eine lange Geschichte, die ist auch bekannt und Tim Berners-Lee kennt die und entwickelt eine Technik, mit der man sagt, okay, wir sortieren das Wissen nicht alphabetisch oder mit einem Katalog, sondern jeder soll doch sein Wissen irgendwo reinpacken in ein Dokument und dann Links, Hyperlinks setzen auf andere Dokumente. Das sortiert sich dann schon von selber, so ein bisschen. Oder es gibt dann vielleicht den Versuch, das zu klassifizieren, aber jeder muss sich darum sorgen, dass der Link auf das nächste Dokument stimmt. Und das funktioniert in CERN ganz hervorragend und breitet sich recht bald in die Universitäten aus, weil die Forscher, die das dort kennengelernt haben, fanden das so toll, dass sie das mitgenommen haben in die Forschungseinrichtung, wo sie herkommen. Und Anfang der 90er Jahre breitet sich dann dieses World Wide Web zunächst im universitären Kontext und später halt im kommerziellen Kontext aus. Es ist eine Zeit, das Internet gibt es schon, das gibt es ja seit Mitte der 70er Jahre und ist vor allem von Unis und Militärs und vielleicht so ein paar Forschungseinrichtungen benutzt. Es ist kommerziell noch gar nicht verfügbar. Sie können sich noch gar kein Abo kaufen, um am Internet teilzunehmen als Privatperson, weil es da noch keine Schnittstellen gibt. Das fängt in der Zeit an und das World Wide Web, das war Tim Berners-Lee auch nicht klar, was es auslöst. ist heute im Grunde genommen das Internet. Sie schreiben ihre E-Mails per Internet, sie haben Facebook per Internet, sie chatten über Internet, sie tauschen Dateien aus über Internet, also über World Wide Web, sodass das Internet geworden ist. Aber wenn Sie technisch reinschauen, es gibt noch ganz andere Dienste, die auf diesem TCP-IP-Protokoll laufen, und das World Wide Web ist eines davon. Das wird uns aber begleiten, gerade auch aus spielerischer Sicht. Anfang der 90er entstehen die ersten Online-Spiele, die als einer größeren Gruppe zur Verfügung stehen, und Ende der 90er geht das dann mit diesen Massive Multiplayer Online-Games los, die nicht auf dem World Wide Web basieren, aber fürs Internet entscheidend sind, und die ganze Narration und Kommunikation über das Spiel, das läuft halt auf Webseiten. Ähnlich bedeutsam, aber jetzt technisch so ein bisschen unauffälliger ist das WWW, ist das WLAN, also das Wi-Fi, das Funknetz, was Sie jetzt hier ganz selbstverständlich nutzen, wenn Sie Computer haben, was Sie zu Hause nutzen können. Oh, hören Sie mich noch? Batterie ist aus. Können Sie mich auch so hören? Geht schon, ja, ne? Ja. Gut. Also das WLAN, LAN selber kommt ja auch aus dem Xerox PARC in den 70ern, und das WLAN, also WLAN oder Wi-Fi, Wireless LAN, das drahtlose Funknetz mit WLAN-Kabeln, das wird Anfang der 90er zum ersten Mal vorgestellt als Produkt und dann als Zusatzkarte für den PC. Also das musst du, sehen Sie hier, das musste man dann auch irgendwo reinschieben. Es wird wie alles immer kleiner und führt dann später dazu, dass sie sowas wie drahtlose Kommunikation haben, und inzwischen reden wir ja davon, so Stadt-WLANs, dass man die in der ganzen Stadt, wo man seinen Computer aufmacht, Zugang zum Internet bekommt, ohne dass man das über sein Telefon oder seinen Handyvertrag machen muss. Also es ist eine bedeutsame Entwicklung, die allerdings noch ein paar Jahre braucht, bis die breiten Wirkung entfaltet, die man heute kennt. Genauso wichtig, 91, das geht allerdings schneller, die Verbreitung, die CD-ROM. Die CD haben wir seit Anfang der 80er als Musikdatenspeicher. Und das hatte ich Ihnen ja schon erwähnt, wir wussten damals, es gibt diese 650 Megabyte fassenden Scheiben. Wir arbeiten noch mit Disketten am Computer, sodass es noch 10 Jahre brauchte, bis es als Datenspeicher genutzt wurde in Form der CD-ROM. Und das führte natürlich nicht nur dazu, dass jetzt Foto-CDs oder die ersten Filme auf CD-ROM rauskommen werden, sondern natürlich auch sofort Spiele. Es gibt wenig Anwendungen, die so speicherhungrig sind wie Spiele. Gerade Anfang der 90er, man konnte halt also große Datenmengen transportieren, aber um 650 Megabyte zu füllen, also da müssen Sie eine Menge Bücher, eine Menge Texte schreiben, und Digitalfotos gab es für den Normalanwender noch nicht. Was aber gibt, ist eben Filmaufnahmen, Sherlock Holmes Consulting Detective wäre so ein Spiel, das haben wir im letzten Semester uns hier mal angeschaut, ist eigentlich eine Adaption eines Brettspiels, und was Sie hier, also Sie müssen so Indizien suchen, die Ihnen mitgeliefert werden und dann Fälle lösen wie Sherlock Holmes, und was Sie hier haben, sind die Verhöre mit Verdächtigen in Form von Filmaufnahmen, und es ist das erste Spiel auf CD-ROM, was diese interaktiven Filmmöglichkeiten auch wirklich nutzt. Sega versucht 91 schon sofort CD-ROM-Laufwerk an seinen Mega Drive zu hängen, Sega CD. Das fängt jetzt an, und das ändert natürlich die Computerspiele nachhaltig, weil wir jetzt viel umfangreichere Spiele rausgeben können. Aber es wird CD-ROM und dann natürlich später auch die DVD dann auch den gesamten Film, also den gesamten Medienmarkt umkrempeln, weil sie Filme plötzlich verteilen können und sich unabhängig machen von den VHS-Kassetten, mit der CD-ROM ein Medium haben, was digital kopierbar ist, und digital kopierbar heißt verlustfrei kopierbar. Also Sie können plötzlich Dateien weitergeben und es gibt kein Original mehr, was besser ist als die Kopie. Und das führt zu all den Verwerfungen, mit denen wir es heute zu tun haben. Kommen wir aber darauf zu sprechen, wenn die Verwerfungen sichtbar werden. So, Computerspiele zwischen 88 und 92. Einerseits, also die NES gibt es immer noch, die NES, die ja 85 mit Super Mario Brothers irgendwie so die Konsolenindustrie wiederbelebt hat. Nur weil es eine neue Konsole gibt, stirbt die alte ja nicht sofort aus. Super Mario Brothers 3 ist vielleicht hier ein ganz wichtiger Titel, der diese Nichtlinearität in der Auswahl der Level einführt. Also es gibt nicht nur den richtigen Weg, so ein Spiel zu schaffen, sondern Sie können sich aussuchen, okay, ich schalte es hier frei, ich gehe dann dorthin. Das ist nicht nur für die Super Mario-Reihe wichtig, sondern für Action-Adventures oder für Jump-and-Run-Spiele. Bis heute ist Super Mario Bros. 3 eines so der prägenden Titel weil sehr viele der Spielmechaniken und der Organisation des Spiels hier zum ersten Mal vorgestellt wird. Sie haben auch zum ersten Mal einen vernünftigen KI-Partner, also eine computergesteuerte Figur wie hier diesen Schneemann oder den Blob halt, der in dem Spiel A Boy and His Blob sie begleitet. Das ist der Vorläufer von Elizabeth aus Bioshock Infinite oder von Ellie aus The Last of Us, eine Figur, die sie unterstützt bei dem, was sie machen und nicht einfach eine computergesteuerte Spielfigur ist, sondern der so seine eigenen Ideen hat, wie das Spiel zu gestalten ist und entsprechend Vorschläge über den weiteren Spielverlauf macht. Das taucht hier 1989 auf. 1989 kommt als neues Dispositiv, muss man so sagen, der Game Boy als tragbare, ernstzunehmende tragbare Spielekonsole. Wir haben ja bei Nintendo schon gesehen, diese Game & Watch, also wo sie ganz einfache Spielchen machen können. Es gab Versuche, tragbare Spielekonsolen zu etablieren, die alle nicht so richtig funktioniert haben. Der Game Boy 89 war natürlich ein Riesenerfolg, nicht zuletzt wegen... Die Spannung steigt. Tetris. Das ist mein Fluch heute für Sie. So, ich erwarte, dass Sie das jetzt in der Mensa die ganze Zeit summen. Wenn Sie es damals gespielt haben oder mal gespielt haben, das ist, also die Melodie war sehr eingängig, aber das Spiel selber wurde in Russland erfunden, also an einem PC, also das hatte überhaupt nichts mit Nintendo zu tun und die Geschichte, wie es dann an Nintendo und auch an Atari lizenziert wurde, also diese Lizenzgeschichte dieses Spiels und der, also damit werden ja Milliarden umgesetzt und der Macher sieht nichts davon, obwohl er sagt, er sei ganz zufrieden, er hat einen guten Job jetzt bekommen und so. Aber verdient an dem Spiel haben alle bis auf den Game Designer. So richtig ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, so wenn man alle Remakes und Demakes und Portierungen mit einbezieht. Führt dazu, dass wieder ganz neue Leute an Computerspiele herangeführt werden, weil es sehr schnell zu verstehen ist, easy to learn, difficult to master. Es ist dieses typische Casual Game, man kann eine Partie spielen und die nächste ist davon völlig unabhängig. Es gibt viele Untersuchungen, was das mit Leuten macht. Also wenn Sie ganz lange Tetris spielen, dann sehen Sie überall Blöcke. Und egal, dann gehen Sie ins Kaufhaus und sehen, also da fehlt ein Block. Also es gibt diesen Tetris-Effekt, der zu so einer Kurzzeit ist wie so ein Nachbild, wenn Sie lange auf eine rote Fläche schauen, dann sehen Sie auch erstmal grün. Und so gibt es auch so ein kognitives Nachbild, wenn Sie ganz lange Tetris spielen, dann sehen Sie die Welt voller Tetris-Blöcke. Und da gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, die man auch auf andere Spiele ausdehnen kann. Also das ist der Game Boy, ganz wesentlich. Also der System Seller ist Tetris, wird auch mitgeliefert. Es gibt, wie eigentlich bis heute auf Nintendo-Konsolen, eine Menge hervorragende Umsetzung der Nintendo-Franchises. Also die Mario-Dinge werden umgesetzt, Legend of Zelda wird dort portiert und funktioniert als Spiel immer sehr gut. Das gilt ja bis zur Wii U. Wii U wird nicht bedient von der Industrie, aber von Nintendo. Und Nintendo macht so gute Spiele, dass für viele Leute das ausreicht zu sagen, okay, dann habe ich halt eine Wii U mit nur 10 Spielen, die sich lohnen, aber die lohnen sich wirklich. Im Gegensatz zu anderen Konsolen, wo viele Spiele laufen, die mich nicht interessieren. So, und ansonsten haben sie so Alleyway, also diesen Breakout-Klon, Solar Striker und Shoot'em-up. Also die üblichen, das sind glaube ich die Launch-Titel da oben. Also die üblichen Spiele werden portiert, Spielkonzepte. Aber was wir jetzt haben, ist die Möglichkeit, Spiele überall zu spielen. Und im Vergleich zur Konkurrenz, wie dem Atari Lynx oder dem Sega Game Gear, ist der Game Boy, hat eine lange Batterielaufzeit, hat ja auch nur ein monochrones Display. Der Lynx, also Atari versucht es nochmal, also der letzte Versuch von Atari nochmal in die Computerspiele zu kommen. Die Konsolen haben sie verloren, die Homecomputer laufen noch ganz gut, aber gegen Commodore kommt man nicht an. Sie versuchen aufzuspringen auf dieses tragbare Format, bringen den Lynx raus mit einem Farbdisplay. Problem ist hier, braucht 6 Batterien und das Ding läuft nur für 4 bis 5 Stunden. Also Sie können ständig, und also so ein Gameboy läuft halt irgendwie mit 2 Batterien 10 Stunden. So, und jetzt haben Sie hier als Kunde das Problem, dass Sie zwar mobil spielen wollen, aber also Sie brauchen immer so einen Rucksack voller Batterien, um das auch machen zu können. Und das Ding ist auch noch relativ teuer, weil es ja auch ein Farbdisplay hat. Und Sie sehen ja Batman Returns, Desert Strike, also es werden da auch andere Spiele irgendwie umgesetzt als auf dem Nintendo. Nur die Kunden haben dann die Wahl gehabt, sie kaufen sich ein mobiles Gerät und auf dem anderen läuft Tetris. Und also der ist, also einer der Gründe, warum der Atari nicht läuft, ist so diese Dominanz von Nintendo. Und das andere sind die technischen Spezifikationen. Sega versucht es auch mit dem Game Gear 89. Das Master System, das ist eine Fernsehkonsole. Und die Idee war, wir machen dieses tragbare Gerät so gut, dass man die Spiele vom Master System halt auf dem Game Gear spielen kann. Aber auch hier haben Sie 6 Batterien, 4-5 Stunden Laufzeit, $150 Anschaffungskosten. Dafür können Sie dann Sonic 2 und Lion King spielen. Aber auch hier lohnt sich die Anschaffung des Portable Master Systems nicht. Also wer das spielen will, der holt sich sein Master System für zu Hause und sein Game Boy für unterwegs. Und das war die Konsumentscheidung, sodass Game Boy bis eigentlich heute, ich glaube gar nicht, gibt es keine Ernst, es gibt natürlich andere, aber Sie haben dann den DS und dann den 3DS. Es gibt also eigentlich die Konkurrenz wurden dann plötzlich die Smartphones, die hat keiner kommen sehen. Aber es gibt keine ernstzunehmende Konkurrenz im tragbaren Konsolenmarkt zu Nintendo-Geräten. Andere haben es versucht und die sind dann entsprechend eingegangen, weil sie es auch nicht verstanden haben, was das Dispositiv ausmacht. Und das zentrale Merkmal einer tragbaren Konsole ist die Tragbarkeit. Und das heißt auch irgendwie die Autonomie, wenn man unterwegs ist. Also da passiert was. 89, während auf der anderen Seite die Arcade noch nicht mehr wesentlich Neues hervorbringt. Also die Arcade kommt so in ihre Krise, dass sie, was ich schon anfangs mal erwähnt hatte, einerseits ihr Zielpublikum immer mit immer raffinierteren Spielen bedienen muss, was aber der nachfolgenden Generation es immer schwerer macht, dort einzusteigen. Und sie setzt zunehmend auf bekannte Rezepte. Also sie haben jetzt die Prügelspiele, Street Fighter 2 wird also diese Fighting Games richtig etablieren. Ist schon Teil 2, aber Teil 1 lief noch nicht so gut. Das können wir oben mal ausstellen, was vielleicht auch so in diese ironische Form der 90er passt. Das überzeichnet das völlig, sodass klar ist, also mit den Dingen, mit denen die da kämpfen, da geht es nicht mehr um die Simulation von Kung-Fu-Kämpfern, sondern da geht es einfach darum, dass man den anderen möglichst effektiv aus dem Ring haut. Auch das findet seine Entsprechung. Es geht dann weiter, Mortal Kombat sagt, okay, jetzt haben wir ja mehr Speicher. Wir nehmen jetzt mal das filmisch auf und führt zu folgenden Szenen. Ich glaube, jetzt ist erstmal der erste Gewinn und beim zweiten Mal kommt er dann. So, Runde 2. Achso, nee, jetzt ist er hier. Also das ist erstmal. So, also die gefürchteten Finishing Moves, die in Mortal Kombat blutrünstiger denn je inszeniert wurden, blutrünstiger denn je inszeniert wurden, und das müssen Sie dazu sehen, die Zielgruppe halt so 8- bis 12-jährige Jungs waren, also auch schon in der Werbung, so real it hurts. Also aus heutiger Sicht ist das irgendwie drollig, aber auch die Darstellung ist schon ziemlich krass mit diesen ganzen expliziten Bildern und diesem Versuch, das Foto- oder filmrealistisch darzustellen. Also das ist so eine Innovation der Arcade. Ich komme gleich dazu, was das bedeutet, aber das kommt aus der Arcade raus. Viel Neues bringt die Arcade sonst nicht. Ein Rennspiel nach dem anderen. Die PC-Engine versucht sich zu etablieren von NEC, und da gibt es eigentlich nur Bonk's Adventure, das ist auch so ein Plattformspiel, was Sie vielleicht kennen, weil das so also ganz beliebt ist, hat verschiedene Adaptionen. Ansonsten ist die dritte Generation der Konsolen, also die 8-Bit-Generation der Konsolen, geht hier eigentlich zu Ende. Die vierte Generation beginnt mit dem Super Nintendo Entertainment System, 16-Bit, also 16-Bit heißt mehr Grafik, mehr Auflösung, bessere Grafik, mehr Farben, besserer Sound, mehr Speicher, also alles so ein bisschen besser. 16-Bit heißt intern, dass irgendwie ein internes Wort 16-Bit lang ist und nicht nur 8-Bit. Aber das ist sozusagen technische Spezifikation. Es wird eine Zeit lang, wird das entscheidend sein, ob Ihr System 8, 16 oder 32-Bit kann. Heute ist es egal. Also von der PS4, da wirbt niemand mehr mit 128-Bit-Systemen. Man braucht doch nicht mehr Bit, man braucht andere Spezifikationen. So, was sind die System-Seller der Super Nintendo Entertainment System? Einerseits Super Mario World. Sie sehen schon das Mehr an Farben an den Verläufen. Also Sie haben bessere Farbverläufe. Und die Auflösung ist nicht mehr ganz so pixelig wie noch zu NES-Zeiten, aber aus heutiger Sicht immer noch sehr pixelig. Super Mario Kart kommt zum ersten Mal raus. Auch das ist so eine Franchise, die ja jetzt in die 9. Instanz geht. Donkey Kong Country als Spin-off der erfolgreichen Mario-Welt. Ich meine, Donkey Kong ist ja der erste gewesen, aber dann hat Mario das übernommen. Und jetzt gibt es so die Spin-offs wie im Fernsehen auch. Erfolgreiche Nebencharaktere kriegen ihre eigene Serie. Und dann kriegt Donkey Kong auch noch einen Sohn, Donkey Kong Junior, und dann kriegt Yoshi kriegt seine eigene Folge und Marios Bruder kriegt seine eigene Serie. Und man versucht halt, Spielkonzepte mit dieser Franchise zu füllen. Das ist vielleicht auch was Besonderes. Nintendo hat da was Exklusives. Nintendo muss nicht Star Wars oder Jurassic Park nehmen, sondern hat seine eigenen Figuren aufgebaut, die immer wieder in den Spielen aufeinandertreffen, in wechselnden Konstellationen. Da entsteht auch so ein familientaugliches Familiengefühl. Und Nintendo schafft es bis heute, selbst als es ihnen wirtschaftlich schlecht ging, haben sie gesagt, niemals wird Mario auf einer PlayStation laufen oder auf einer Xbox oder auf einem Smartphone. Das gehört zu unseren Konsolen dazu und die gehen mit uns unter. Und sie haben es ja offensichtlich auch mal wieder geschafft. So, und andere Spiele, also Zelda natürlich, hervorragende Rollenspiele wie Secret of Mana oder Chrono Trigger werden auf der SNES laufen. Super Metroid, auch diese Franchise wird fortgeführt und in jeglicher, im Prinzip auf jeder Nintendo-Konsole fortgeführt. Ein unglaublich wichtiges Spiel, also spielhistorisch völlig unbedeutend und spielästhetisch sehr misslungen, aber wichtig wegen Regenerating Health. Also zum ersten Mal heilt sich der Spieler von selber wieder. Heutzutage selbstverständlich, das ist der Weggang vom Arcade. Im Arcade, wo man diese, also Konsolen versuchen ja lange Arcade-Spiele zu imitieren und Regenerating Health ist kontraproduktiv, wenn sie sich nur mal kurz verstecken müssen, um dann wieder mit voller Kraft weiterzuarbeiten, dann ist das Spiel später zu Ende. Und als Spielkonzept ist jetzt klar, okay, auf den Konsolen, wir müssen den Spieler nicht ärgern, also wir müssen den Spieler nicht so drangsalieren, dass er wieder von vorne anfängt. Wenn er cleverer spielt, kann er länger spielen. Und das erkennt, also das erkennen Konsolenspielhersteller zunehmend und entwickeln eben solche Spielmechaniken, die sie in der Arcade so nicht finden würden. Ich bin gleich durch. Sega versucht es auch noch. Der große Kampf der Konsolen ist damals Nintendo gegen Sega und nicht PlayStation. Also Sony ist noch gar nicht am Markt. Microsoft hat mit Spielen auch noch nichts am Hut. Das ist damals wirklich noch Sega, der große Widersacher, versucht einerseits gegen Mario ein eigenes Maskottchen zu etablieren. Es gelingt auch mit Sonic. Und Sonic ist ja auch so überschallschnell auf dem Game Gear oder auf dem Mega Drive in der Genesis. Das ist einfach eine schnellere Konsole als die Nintendos SNES. Und das nutzt eben dieses Sonic the Hedgehog auch entsprechend aus. Dieses Spiel ist unglaublich schnell im Vergleich zu den etwas behäbigeren Mario-Spielen. Was auf Sega auch kommt, da Sega viel mehr auf Dritthersteller angewiesen ist. Sega produziert nicht nur seine eigenen Spiele, sondern lässt auch viele andere ran. Night Trap ist ein wichtiges Spiel, was wir im letzten Semester ausführlich angeschaut haben. Interactive Movie, also über die ganze Geschichte gehe ich jetzt nicht ein. Sie haben im Wesentlichen die Aufgabe, eine Gruppe von jungen Menschen zu beschützen vor so einer Invasion von irgendwelchen Typen, Dingern aus einer anderen Welt. Vampire, die ihnen das Blut mit Maschinen aussaugen. Es gibt da eine entscheidende Szene, in der diese junge Frau da in dem Badezimmer überfallen und mitgenommen wird, die sehr verstörend war für die Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben. Zusammen mit Mortal Kombat, was Sie hier mal sehen, auf alle möglichen Plattformen irgendwann übernommen wurde, bis auf, sogar SNES hat es auch, genau, aber SNES hat nicht Night Trap. also Mortal Kombat. Und das führt dazu, dass es gibt eine Senatsanhörung und in Amerika zum ersten Mal gesagt wird, okay, stopp, Computerspiele sind kein Spielzeug in jeder Form. Die SNES steht noch in den Spielzeugabteilungen der Kaufhäuser. Also es wird auch vom Markt, haben Sie ja gesehen, Mortal Kombat, so diese Jungs, die da vor dieser Arcade stehen. Und jetzt kommt die amerikanische Öffentlichkeit dahinter und sagt, es gibt Spiele, die sind nichts für Kinder. Und sie führen dieses Videogame-Rating ein, vergleichbar zum Film-Rating. Also ab bestimmtem Alter oder es gibt bestimmte Inhalte, nicht appropriate for children. Und das ist vielleicht eine der Haupteinflüsse dieser Spiele, dass die Erwachsenen zwar immer noch sagen, das spiele ich nicht, also Medium, das ist filth, aber wir müssen dafür sorgen, dass andere das nicht auch noch spielen können.